dagegen. Und ich habe mich gefragt, ja, wie müssen sich also die Regenbogenrobins und Sojasörens fühlen, in einer Masse zu marschieren, die phänotypisch, denkt man sich, blaue Haare, Tattoos und Piercings weg, mehr einem Deutschland der 50er Jahre ähnelte als dem Multikulti-Utopia, für das sie bereit sind, über tausende Wasserleichen im Mittelmeer hinwegzugehen. Nehmen wir die. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Erstmalig freitags. In der Sommerpause zumindest. Wir werden sehen. Ja, was gab's die Woche? Wir befinden uns weiterhin in der EM, nicht wahr? Und es ist wirklich nicht übertrieben oder untertrieben, wenn ich sage, dass ich den ÖRR, insbesondere die Nachrichtensendungen, ja, die schaue ich quasi alle 2 Jahre. Dann eben, wenn Fußball-WM, wenn Fußball-EM laufen. Vielleicht auch mal bei anderen sportlichen Großereignissen. Aber das war es dann auch. Und ich bin jedes Mal bestürzt. Tempus fugit. Nicht wahr? Die Zeit rast. So 2 Jährchen gehen schnell vorbei. Und ich erkenne manche der Fernsehnasen klar wieder. Mir fällt aber zunehmend schwer, mir das Publikum vorzustellen, zu dem also gesprochen wird. Und ich habe mich gefragt, ist das immer so? Ich sehe zum Beispiel in der einen Halbzeitsequenz zwischen Portugal und Tschechien, da sieht man dann einer jungen Muslima dabei zu, wie sie sich mit safrangelben Tüchern den Kopf bindet, das Kopftuch zu Ende bindet. Also man sieht sie natürlich nicht unverschleiert und sich dann verschleiern, sondern sie ist quasi schon fertig. In der nächsten Einstellung sieht sie mich dann in Close-Up mit riesengroßen Augen an, jetzt mit einem Kopftuch in sportlicherem Stil verschleiert. Und dann führt sie leidenschaftlich die Schiedsrichterpfeife zum Mund, ja, um ein Fußballspiel zu pfeifen. Weiß nicht. Ist es vielleicht eine Schauspielerin oder wurde sie instrumentalisiert? In welchem Land außerhalb? Verzeihung. Ich habe mir einen Husten eingefangen. Die Kinder husten auch. Ich huste. Es ist echt nervig. So, in welchem Land außerhalb der GEZ-trunkenen Multikulti-Rübe gibt's sowas? Wie tief muss die Meinung der Filmemacher und Programmchefs von ihrem Publikum gesunken sein, um ihnen derart platte Propaganda zuzumuten? Und ist das jetzt immer so, habe ich mich gefragt. Ich habe eine Nachrichtensendung gesehen mit Jessie Wilmer, heißt die gute Frau, die über Ivan Gershkovich erzählt, einen 32-jährigen Reporter des Wall Street Journal, so irgendwie hat sie es ausgesprochen, die also seit fast 16 Monaten in Russland in Haft sitzt und dem Russland vorwirft, Spionage für die CIA betrieben zu haben. Und dann verbockt die gute Jessie Wilmer das Wort Faustpfand, ehe sie dann an Ina Ruck in Moskau übergibt. Hallo Ina, begrüßt sie sie. Und Frau Ruck stimmt zu, Gershkovich habe in der Tat hohen Tauschwert für russische Gefangene. Irgendwo im Westen, Zitat, irgendwo im Westen. Wie viel es davon geben mag, habe ich mich gefragt. Und auch Jessie Wilmer hat dann gleich nachgefragt, gegen wen er denn wohl getauscht werden könne. Gegen den Tiergartenmörder, heißt es dann, der in Berlin einsetzt. Und man hoffe wohl, also mit Gershkovich Druck auf Washington ausüben zu können. So, die Damen trennen sich lächelnd, offensichtlich stolz über ihre tiefschürfende Analyse politischer Dreiecksbeziehungen in Kriegszeiten. Noch stolzer aber über ihr harmonisches Verhältnis. Und weitere Kurznachrichten hat jetzt Susanne, leitet dann Frau Wellmer weiter. Susanne ist ein Gesicht, das wohl jeder kennt. Susanne ist 20 Jahre älter als Frau Wellmer. Sie ist 30 Jahre älter als ich. Sie ist 63. Und ich hatte sie dann gegoogelt. Und die Google-Vorschläge lauteten Susanne Daubner Lachanfall, Susanne Daubner Brustkrebs, Susanne Daubner Schlaganfall, außerdem Susanne Daubner hört auf, Susanne Daubner Partner und Susanne Daubner Krankheit. Ja. Duzen unter Best Agers. Best Agers hatte schon der Journalist Alexander Kissler in seinem Buch Die infantile Gesellschaft von 2022 ausgemacht, als Grundpfeiler eben jener. Und er hatte geschrieben, sie prunken mit jenem Verstand, auf den sie verzichten. Sie bilden Herde der Ignoranz, die eine Republik mit Unvernunft infizieren. Dem sozialen Zusammenhalt schaden sie. Jeder Sinn für Gemeinschaft verkümmert, wenn wir im Stil der Teletubbies miteinander verkehren. Ja, hat er trefflich formuliert, der gute Alexander Kissler. Susanne zitiert dann Scholz, der den Erfolg rechter Parteien bei der Europawahl als Einschnitt bezeichnet. Die Politik müsse Antworten finden. Ausländer, die terroristische Straftaten verherrlichen oder Hass schüren, sollen künftig schneller. Und dann spricht, Baerbockt Susanne, dieses Wort schneller abge irgendwas, aber es ist, wie gesagt, nicht sicher, was ihm, ob es abgeschoben, abgeschieben, abge. Man kann es nicht entziffern. Das soll also ein neuer Gesetzesentwurf des Bundeskabinetts sein. Sie kommentiert dann noch das emotionale Wiedersehen mit Julian Assange, mit dessen Familie, der nur nach einem Deal mit der US-Justiz wieder ein freier Mann sei. Susanne, kommst du rüber? Frau Wellmer sitzt jetzt auf einer Couch in einer neuen Einstellung in Wohnzimmeratmosphäre. Aber gern, antwortet Susanne aus dem Off, so ein bisschen chillen, sagt Frau Wellmer. Da sieht's viel gemütlicher aus. Stimmt Susanne zu und betritt den Nebenraum. Chillen, sagt Susanne, ist immer gut. Ich habe sogar Chips für dich, sagt Frau Wellmer. Weist Susanne tätschelnd den Platz auf der Couch und reicht ihr die Schüssel hin. Wusstest du eigentlich, dass fast ein Drittel der Erwachsenen nicht genug Bewegung bekommt? Fragt sie. Susanne entgegnet, ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen, weil zum Teil gehöre ich da auch dazu. Den inneren Schweinehund überwinden, das ist manchmal nicht so einfach. Beide knuspern Chips, Wellmer trägt gelbe Kostümhosen, Susanne trägt ein rosa Kleid, das ihr über die Knie rutscht, rosa Absatzschuhe. Der Grund für die Couch-Szene ist ein WHO-Bericht, der Mittwoch veröffentlicht wurde. Weltweit bewegen sich rund 1,8 Milliarden Erwachsene nicht genug. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deshalb 150 Minuten Ausdaueraktivität pro Woche bei moderater Intensität oder 75 Minuten Aktivität mit hoher Intensität. Ist auch nicht so viel, wenn man sich das mal so überlegt. 150 pro Woche moderat sind runtergerechnet 20 Minuten am Tag ungefähr. Oder meinen die am Stück? Die meinen am Stück, oder? 75 Minuten Aktivität mit hoher Intensität ist aber auch schon eine ganze Menge, muss man dazu sagen. Gut, Moral der Geschichte. Es sind die gleichen, das muss man sich nochmal vor Augen halten, das sind die gleichen, die ja, Kinderspielplätze im Sommer gesperrt haben, ja, die Masken beim Joggen empfohlen haben, die alte Menschen in Parks gejagt haben, beziehungsweise das also für okay befanden, die Susanne Daubners und Frau Wellmers dieser Welt, geboostert bis zum geht nicht mehr. Ja, ist natürlich die Frage, inwiefern bei aller Infantilität, die ja doch hier irgendwie, ich meine, kennen wir uns, Frau Daubner oder Susanne, wenn wir uns sehen, sind wir dann auch per Du? Jedenfalls, ja, vor der WM 26 habe ich ein bisschen Angst. Noch zwei Jährchen, wer weiß, wie sie dann miteinander reden. Ja, Stichwort Fußball. Wie heißt der? Hitzelsberger hat sich für mehr Schwule im Fußball ausgesprochen. Er wünscht sich also mehr Schwule im Fußball, beziehungsweise mehr, die sich outen. Und ja, so ein bisschen das Pendant zu Karin Göring-Eckardt, die sich also mehr Schwarze im Fußball wünscht. Zumindest fände sie das ganz unerträglich, wenn es weniger Schwarze wären. Aber alle beide, ja, Hitzelsberger als auch Göring-Eckardt, sind ja meiner Meinung nach so eine Art Dinosaurier, die ja dann doch irgendwie in einem Prä-Woken-Zeitalter hängen geblieben sind. Denn was sie anscheinend noch nicht ganz verstanden haben, der Herrenmensch, ja, der Herrenmensch des Regenbogens, der ist ja schon, was er fühlt. Also will er schwarz sein, ist er schwarz. Will er schwul sein, ist er schwul. Und überhaupt, was ist das, die Kategorie schwul noch im Zeitalter des Diktats der Selbstbestimmung, des Selbstbestimmungsgesetzes? Wenn es schwangere Männer gibt, ja, dann gibt es auch schwule Frauen. Wer von schwulen Fußballern träumt, der spielt eben aber in Wokistan allenfalls Regionalliga. Hitzelsberger. Überhaupt scheint sich schwul sein als Sympathiegarant sozusagen durch Linksgrün und den säkularen Extremismus. Das scheint sich so ein bisschen zu verduften. Das ist mein Eindruck. Jetzt vielleicht auch noch mal mehr, seit rauskam, dass also auch bei Schwulen die AfD gar nicht so ungern gewählt wird. Vielmehr es eine Umfrage gab mit einem Datingportal, nicht wahr? Wo also auch die AfD gar an erste Stelle kam. Und das, ich hatte es oft schon gesagt, das goldene Kalb der säkularen Extremisten ist der Schwule oder ist der muslimische Migrant, der junge muslimische Mann in der Regel. Aber das ist eben für die Multikulti-Schickeria eine unlösbare Herausforderung, sich nämlich entscheiden zu müssen zwischen dem Schwulen und dem Migranten. Das schwule Lifestyle-Magazin Schwulissimo berichtet über einen Vorfall am Internationalen Tag gegen Homo-Bi-Inter- und Transphobie. Ida Hobbit, sie kürzen das wirklich so ab, Ida Hobbit, am 17. Mai in Frankreich im Rahmen der jährlichen Anti-Homophobie-Kampagne, lese ich aus einem Artikel, den ich für Wallach gemacht habe, wurde ein Freundschaftsspiel zwischen AS Monaco und FC Nantes ausgetragen. Die Spieler trugen Regenbogenaufnäher, ähnlich der One Love Armbinde von 2022 in Katar, um Solidarität mit der LGBTI-Gemeinschaft zu zeigen. Der Aufnäher zeigte das durchgestrichene Wort Homophobie, während das Liga-Logo in Regenbogenfarben am Ärmel prangte. So. Ja, ist ja auch irgendwie kindisch. Warum müssen erwachsene Männer, passt auch zum Thema Infantilisierung der Gesellschaft oder die infantile Gesellschaft, warum müssen erwachsene Männer in Regenbogenfarben Sport machen, ihren geliebten Leistungssport treiben für Toleranz, für eine besondere Spielart der Sexualität? Mostafa Mohamed, ägyptischer Stürmer des FC Nantes, blieb aus Protest gleich ganz im Hotel. Mohamed Camara aus Mali, der für AS Monaco auflief, überklebte das Logo auf der Brust und den Ärmel mit weißem Klebeband und weigerte sich, am offiziellen Mannschaftsfoto teilzunehmen, um nicht mit der Anti-Homophobie-Kampagne assoziiert zu werden. Thomas Hitzlsperger setzte sich für Vielfalt ein, so die Einführung von André Albers im VW-gesponserten Interview, wozu die beiden auf die Rückbank des VW ID-Bus Platz nehmen. VW ID-Bus. Bus geschrieben mit Doppel-Z. Also der, ich glaube, der heißt den wirklich so? Nee, den wirklich so. Also ein neues VW Elektro Bulli, ne? Hat man früher, glaube ich, gesagt. Tatsächlich. Man nennt ihn Buzz. Buzz. Ja, also dort nehmen sie auf der Rückbank Platz. Er und der Albers, der dieses von VW gesponserte. Ja, ich meine, der Bus sieht auch echt ein bisschen schwul aus. Wie vielfältig der Fußball mittlerweile sei, fragt Albers. Das käme ganz darauf an, wo man hinschaut, so Hitzlsperger. Auf dem Platz sei es relativ vielfältig. Klar, es seien nur Jungs, die spielen, aber ihre Herkunft erstrecke sich weltweit. Ist auch pervers. Es ist doch grundsätzlich pervers. Man wird gefragt, wie vielfältig ist der Fußball? Und dann ist die Antwort eines Hitzlsbergers, ja, es seien ja nur Jungs erstmal, also es seien ja quasi keine Frauen da. Stichwort Vielfalt. Ja, Alter, von was reden wir denn? Ja, wir reden gerade vom Männerfußball. Und dann muss er selbst nochmal drauf ein. Es ist eine sich selbst kasteiende Gehirnwaschung. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ihre Herkunft erstrecke sich weltweit, wohingegen in den Chefetagen, da sei es weniger vielfältig. Jetzt sei es so, dass es noch immer keinen Weltstar gibt, der sich geoutet hat, so Albers weiter. Was müsste passieren, damit das passiere? Grund dafür sei, so Hitzlsperger, dass viele Fußballspieler Entscheidungen nur noch delegierten und für sie persönlich wichtige Entscheidungen nicht mehr in der Lage seien zu treffen. Viele hätten den Fokus auf das Geld verdienen während der Profizeit, um danach davon leben zu können. Und ein Outing könne das gefährden. Oder man macht es natürlich wie Hitzlsperger und das Outing dann nach der Profikarriere ermöglicht dir den neuen Job als Oberouter, ja, als Schwulenexperte im Profifußball, zum ewigen Lamentieren, dass es so wenig Schwule im Fußball gäbe oder so wenig, die sich also outen würden. Es kann als Ironie der Geschichte verstanden werden, dass eben jene, die Toleranz über alles proklamieren und die Grenzen geöffnet haben, dafür gesorgt haben, dass schwule Outings im Fußball zunehmend unwahrscheinlich werden. Also unwahrscheinlich, ja. Nochmal, wenn es sie denn gibt, Hitzlsperger, Rückbankpsychologie kann nicht darüber hinwegtäuschen. Je migrantischer der Fußball, desto homophober wird er auch. Wie gesagt, das soll man hier alles verstanden wissen auf einen, als einen doch ja, nicht sonderlich erregten Abgesang auf diese Ideologie, die ich glaube, die sich im freien, im verdammt freien Fall befindet. Weil hier eben sich offensichtlich nur noch im Kreis gedreht wird und ja, an der Lebensrealität vollkommen vorbeigegangen wird. Hier hat Go Woke, Go Broke, ja, das gilt auch intellektuell. Es ist ein Regenbogengeschwurbel, ein Toleranzgeschwurbel, das auch nicht mehr im Ansatz die Wirklichkeit begreift, so wie sie eben vor sich geht. Was war noch wichtig die Woche? Frankreich, ja. Frankreich hatte gewählt. Auf 33% kamen der Rassemblement National von Ex-Parteichefin Marine Le Pen. Neuer Chef ist ja ein ganz blutjunger Mensch. Mann. Bardella. Jordan Bardella, 28. Ja, das Framing deutscher Medien lief auf Hochtouren, hatte ich kommentiert. Der Bestmensch-Journalist schreibt, Rechtsextreme so schnell wie andere Kommata setzen und ist doch blind für linke Gewaltaufmärsche. Ist es Mutwilligkeit oder Faulheit? Also die Wahl in Frankreich und parallel dazu der Parteitag der AfD in Essen. Macron hatte hochgepokert, er hatte die französische Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen erzwungen. Und diese verlorene. Nun ruft er als Reaktion auf den Wahlsieg der Rechtsradikalen, also der Spiegel, zu einer breiten, klar demokratischen und republikanischen Sammlung gegen den Rassemblement National auf. Es wäre wahrlich einsam um die Elfenbeinpolitiker, wäre da nicht der Mainstream, der bereit ist, den Angstschweiß der Nazi-Psychose mitzuschwitzen. Übrigens mag es für Deutsche verwunderlich sein, warum die Nazi-Keule in anderen Ländern nicht minder brachial geschwungen wird als hierzulande. Gab es sie denn, also den französischen, den amerikanischen Nazi, tatsächlich, sie gab es. Und das ist sich wichtig klarzumachen, dieser, ja, der Faschismus, der Judenhass, der war populär damals, so wie heute der Transgenderismus. Sich also nicht an Landesgrenzen Halt macht, sondern die gesamte westliche Welt infiziert und durchdrungen hat. So war das damals auch, so ist das wahrscheinlich immer. Wir sind eben ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und ja, bei den fast täglichen Meldungen von Messermorden und Gruppenvergewaltigungen ist es schwer zu glauben, aber Frankreich ist eben noch leiderprobter als Deutschland. Und obwohl mitverantwortlich für die millionenfache Zuwanderung junger muslimischer Männer im Kampfesalter, warnte Präsident Macron erst wenige Tage noch vor der Neuwahl vor einem Bürgerkrieg. Brachiale Wörter, ja, nicht wahr? Stellte sich vor, Bundeskanzler Scholz benutzte ähnliche. Ja, dabei sind die Frontlinien nicht ganz so klar, wie manche denken mögen. So, ich weiter. Hier in meinem Beitrag, das hatte der Parteitag der AfD in Essen gut gezeigt, präziser der Protest dagegen. Und ich habe mich gefragt, ja, wie müssen sich also die Regenbogen-Robins und Soja-Sörens fühlen, in einer Masse zu marschieren, die phänotypisch, denkt man sich, blaue Haare, Tattoos und Piercings weg, mehr einem Deutschland der 50er Jahre ähnelte als dem Multikulti-Utopia, für das sie bereit sind, über tausende Wasserleichen im Mittelmeer hinwegzugehen. Wenn wir die Aufmärsche in Essen gesehen hat, der also gegen den AfD-Parteitag protestierenden Menschen Bio-Bio-Bio-Deutsch. Da war der Parteitag der AfD selbst um ein Vielfaches internationaler und diverser, wie es so schön heißt. Und ja, gleichzeitig gibt es die Ausländer, die inbrünstig Ausländer raus zu Gigi, Gigi, wie heißt der? Gigi, Gigis? L'amour toujours anstimmen. Aber es sind eben ausschließlich Ethnodeutsche, die sich vor dem Gespenst der Remigration zu fürchten scheinen. Und ja, die Frage stellt sich, wer kämpft hier eigentlich gegen wen und warum? Gut bist du, wenn du kein Nazi bist, so der säkulare Extremist, und Nazi bist du, wenn du anders denkst als der säkulare Extremist. Mehrfach gesagt, es ist eigentlich ganz einfach, der Deal, der Linken immer offen steht, noch immer offen steht, er liegt immer fertig auf dem Schreibtisch zum Unterschreiben, macht die Grenzen dicht, hört auf beim Reden zu stottern, ja. Und erzählt Kindern nicht, dass sie ihr Geschlecht wechseln können. Und eure Nazi-Psychose, ja, wäre gleich zur Hälfte geheilt. Friedlich bis gewalttätig hat Dunja Hayali die Gewaltaufmärsche gegen den AfD-Parteitag bezeichnet. Ohne also auf Hetzjagden einzugehen, ein AfD-Mann musste in einer Bäckerei Asyl nehmen. Sonst hätte er womöglich den Zorn der Hyperdemokraten nicht überlebt. 28 sind es, glaube ich, gewesen, 28 verletzte Polizisten. Und ja, Dunja Hayali erwähnte natürlich auch nicht ihre Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die offen mit dem gewalttätigen Anti-AfD-Protest also sympathisiert haben. Ja, wer kämpft hier eigentlich gegen wen? Auch hier wieder dieses Aufklaffen zwischen Realität und Ideologie. Sie gehen auf die Straße gegen die Nazis, um die Migranten zu schützen. Und kein Migrant läuft mit ihnen. Nicht ein einziger, sozusagen. Es ist eine Zeit, die von starker Irrationalität geprägt ist. So, heute spielt Deutschland. Ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. Wer es schaut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Auf ganz bald. Bis dahin, schweigt nicht. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on.